Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie on the road in Afghanistan zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, aufgezeichnet am Donnerstag, dem 27. November 2025. Ich hoffe, ich liege richtig dabei den Daten. Man verliert hier etwas das Zeitgefühl. Was Sie da im Hintergrund sehen, bei sich ausbreitender Morgensonne, das ist Jalalabad, eine Großstadt im Osten Afghanistans, unweit der pakistanisch-afghanischen Grenze gelegen. Das hier ist im Moment ein etwas umstrittenes Gebiet. Es gab militärische Störmanöver der pakistanischen Seite. Offensichtlich sieht man es in Islamabad nicht so gerne, dass hier in Afghanistan sich der Frieden und vor allem, dass sich Sicherheit ausbreitet. Die möchten hier Speichen sozusagen in die Speiche greifen, Hindernisse in den Weg legen. Die Grenzen sind im Moment geschlossen, was wirtschaftliche Nachteile mit sich bringt. Aber ansonsten ist diese Regierung hier in Afghanistan bestrebt, mit möglichst vielen Ländern zusammenzuarbeiten. Und vor allem Anstoß hatte erregt, dass sie eben auch mit Indien gute Kontakte aufgleisen. Also eine Politik, die vielleicht etwas erinnert an die Neutralitätspolitik der Schweiz in früheren kriegerischen Zeiten, als man versuchte, da in der alten Eidgenossenschaft mit möglichst vielen Ländern Beziehungen aufzubauen, um eben die eigenen Handlungsspielräume auszubauen. Wir haben gestern einen hochinteressanten Tag, einen reichhaltigen Tag erlebt mit einer langen Reise von der Hauptstadt Kabul eben bis hierher in den Osten. Wir werden dann weiterfahren nach Jalalabad und noch nach Kunar, eine Stadt, die durch das große Erdbeben da in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und das war hochinteressant, was wir auf dieser Reise alles erlebt haben. Nur ein paar ganz kurze Befunde. Ich habe noch zwei Filme aufgezeichnet, die Sie sich heute unbedingt anschauen müssen. Das erste, die Sicherheit. Also wir sind da auf einer ziemlich abenteuerlichen Straße, auf Serpentinen, über Pässe und dann entlang von Stauseen und Flüssen gefahren. Stauseen übrigens mit Anlagen, mit Industrieanlagen, Turbinen, Elektrizitätsturbinen, die zum Teil noch in der Monarchiezeit errichtet worden sind, was natürlich zeigt, dass eben diese gewaltigen Geldsummen, die während der amerikanischen Besetzung nach Afghanistan geflossen sind, die wurden offensichtlich nicht genutzt, um hier beispielsweise die Energieinfrastruktur auszubauen, Spitäler auszubauen. Es ist uns gesagt worden, dass insgesamt sage und schreibe 6.000 Milliarden Dollar in Afghanistan hineingepumpt wurden, aber dieses Geld scheint da weitgehend versickert zu sein in irgendwelchen obskuren Kanälen. Jedenfalls die Infrastruktur nach wie vor eine ganz große Herausforderung. Elektrizität, ich habe diese Frage auch aus der Zuschauerschaft erhalten. Afghanistan bezieht seine Energie, 40% Eigenproduktion, zum Teil mit Solarpanelen. Hochinteressant, wir haben einige dieser Anlagen gesehen auf der Fahrt. Daneben zum Teil Nomadenstämme, also uralte Archaik neben moderner Technologie. 60% werden importiert aus Usbekistan und Tadschikistan. Also große Herausforderungen da für die Regierung, die Infrastruktur in Gang zu bringen, aufzumöbeln. Das Geld, das der Westen ins Land pumpte, ist mehr oder weniger verschwunden. Zu diesem niederschmetternden Befund muss man kommen. Das Zweite, diese Straße von Kabul nach Jalalabad, die führt unter anderem durch ganz enge Gebirgstäler, also sehr, sehr schmal, hoch aufragende Felsmassive mit Ritzen und Verstecken. Und da hat man mir gesagt, während der letzten 20 Jahre sei es unmöglich gewesen, da durch diese Täler zu fahren, am Tag nur mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Es gab da fast jeden Kilometer einen Straßenposten, viele Militärcamps, wir haben sie noch gesehen, die sind heute allesamt verlassen, nicht mehr besetzt. Wir sind gefahren, die Straßen dicht, bevölkert, intensiver Verkehr, überhaupt kein Problem. Noch vor wenigen Jahren sei man dort Gefahr gelaufen, entführt zu werden, beschossen zu werden. Also Afghanistan, ein Kriegsgebiet während der amerikanischen Besetzung. Jetzt Sicherheit, freie Durchfahrt, auch am Abend, da habe man sich früher überhaupt nicht getraut, auch nicht in der Hauptstadt. Jetzt das überhaupt kein Problem, zum ersten Mal seit 50 Jahren. Also die Sicherheit ist da. Dann das Zweite, die Versorgung. Sie lesen bei uns ja Hiobsbotschaften, Horrormeldungen, Afghanistan versinke im Hunger, Unterernährung, die Kinder hätten nichts zu essen. Diesen Eindruck, meine Damen und Herren, habe ich nicht. Wir haben entlang der Straßen, und zwar nicht nur in den Dörfern und in den Städten, sondern auf offener Wegstrecke haben wir Geschäfte gesehen. Auf beiden Seiten der Straßen phasenweise bei entsprechenden Abschnitten. Und da waren Stände, die bis unters Dach gefüllt waren mit Produkten des täglichen Bedarfs, mit Speiseöl, mit Granatäpfeln, mit Geflügelfleisch, Gemüse, Früchten und so weiter. Und die Afghanen, das sind ja begabte, wenn man so will, uralt geschulte, traditionsbewusste Händler. Das sind nicht Potemkinsche Geschäfte, die man da errichtet hätte, um den Schweizer zu beeindrucken, der da zufällig durchs Land marschiert und fährt, sondern die können natürlich diese Dinge auch verkaufen. Das heißt, wir haben Produzenten, wir haben Verkäufer und wir haben Kunden. Und das gleiche Bild gesteigert bestätigt sich dann in den Städten. Ich habe dazu auch Filmaufnahmen gemacht von einer Autoraststätte. Da sehen Sie, wie gekocht wird, wie gegessen wird. Und noch einen zweiten Film, der Ihnen zeigt, wie es eben in so einer Kleinstadt aussieht. Eine Einkaufsstraße, ein Geschäft neben dem anderen. Ich bin auch in einen Supermarkt gegangen hier im ländlichen Gebiet. Der ist natürlich nicht ganz so ausgestattet wie das, was ich Ihnen in Kabul da gezeigt habe. Dieses eher hochpreisige Bahnhofstraßengeschäft, könnte man sagen, mit einem Preisniveau, das etwa 1,5 bis 2 Mal über dem normalen Level liegt, wie man mir hier versichert hat. Nein, auch ein einfacherer Supermarkt enthält alle Produkte des täglichen Bedarfs. Sie sehen dann also auch Stände in diesem Film mit eben Gemüse, Früchten, so kleinen Imbissbuden, die es da gibt. Kleidergeschäfte, die wir angeschaut haben, üppigster Verkehr, sogar eine Eisdiele haben wir gesehen, eine große Eisdiele auf dem Weg hier in den Osten. Und das zeigt Ihnen, dass es sich bei den Meldungen, Afghanistan sei unterversorgt, offensichtlich auch um Fake News handeln muss. Viele der stolzen Pashtunen hier haben mir gesagt, das sei für sie eine Beleidigung, wenn man behaupte, sie können sich nicht selber ernähren. Natürlich sei die Lage zum Teil etwas angespannt und wenn man international isoliert werde, sei das überhaupt nicht einfach, aber die Ernährung sei da, das Land könne sich selber versorgen. Also Sicherheit ist da, Ernährung ist da und da stellt man sich als europäischer, auch aus schweizerischer Sicht die Frage natürlich, ja, was ist denn mit den vielen Migranten, mit den vielen Afghanen im Westen? Und auch da sehr aufschlussreich, was mir mitgeteilt wurde, man kann das hier nicht verstehen, dass wir so viele Afghanen aufnehmen, dass die zu uns kommen. Das habe natürlich damit zu tun, dass sehr viele Afghanen, die sehen natürlich im Internet, auf YouTube, wie es da aussieht, in Deutschland, in der Schweiz, in Amerika, und die möchten dann natürlich in dieses gelobte Land, in dieses Paradies aufbrechen. Und dann kommen diese findigen sogenannten Schlepperbanden, diese Asylindustrie, die hier dann sagen, jawohl, wir bringen euch nach Europa, ihr müsst so und so viel zahlen und wir sagen euch auch, was ihr dann sagen müsst, um dort aufgenommen zu werden. Das Ganze sei also ein Betrug. Es müsse niemand um Leib und Leben fürchten in Afghanistan. Man könne sich ernähren und all die Migranten, die im Ausland seien, die würden eigentlich hier gebraucht, um das Land wieder aufzubauen. Die würden ihre Verantwortung nicht wahrnehmen und den Kopf schüttelt man über die Europäer, die da Hand bieten für das Milliardengeschäft der illegalen Schlepper. Da überbringe ich Ihnen jetzt die Nachrichten aus erster Hand hier unserer Gesprächspartner. Wir haben uns auch noch eine Schule angeschaut, eine Mädchenschule und Bubenschule. Ja, es gibt hier noch Restriktionen für Frauen in der Ausbildung. Das ist ja das Thema, was im Westen einen riesigen Anstoß erregt. aber ich wage die kühne und mir dann vermutlich um die Ohren geschlagen werdende Behauptung, dass ich das Bild auch hier etwas differenzierter zeige. Ich habe zum Beispiel Aussagen, Erzählungen gehört von Afghanen, die mir gesagt haben, während der amerikanischen Zeit hätten sie ihre Töchter aus den Schulen herausgenommen, die jungen Mädchen im Teenageralter, weil zum Beispiel ein hübsches Mädchen dann eine Schule gegangen sei, die es damals gegeben habe, zum Beispiel in Kabul, dann habe der Sohn eines einflussreichen Kommandanten ein Auge auf sie geworfen. Und dann sei zum Teil massiv Druck ausgeübt worden auf die Familie des Mädchens. Man müsse jetzt dieses Mädchen dahergeben, sei belästigt worden und so weiter. Man habe sie freiwillig abgezogen. Mir sagen die Leute hier, und ich bringe Ihnen hier jetzt einfach mal die andere Sicht, Audiatur et altera pars, wir müssen da auch die Sicherheit wiederherstellen. Es steht nicht im Koran, auch für uns nicht, dass man die Mädchen nicht in die Schulen schicken soll nach 12, dass es keine Universitätsausbildungen geben solle. Gebt uns Zeit, wir wollen die Voraussetzungen schaffen. Das ist die Aussage, die wir hier hören. Ich stelle sie jetzt einfach mal hier so quasi zur Diskussion. Der Angeprangerte, der Angeklagte möge auch einmal erhört werden, werde mir dazu natürlich noch weitere Erkundigungen einholen. Aber das sind so vielleicht ganz kurz ein paar aktuelle Einblicke, die auch relevant erscheinen mit Blick auf die Migrationssituation. Jetzt aber Schnitt. Schauen Sie sich die Filme an, kommen wir zu den täglichen Nachrichten. Aufgefallen ist mir Markus Somms Memo im Nebelspalter gestern mit dem Titel «Die Ukraine muss nachgeben, die Frage ist nur, wie viel?». Es ist ja jetzt hochinteressant. Nicht so, dass ich damit nicht einverstanden wäre. Aber ich erinnere mich noch an das Editorial bzw. an die Kolumne von Markus Somm vor wenigen Tagen, als er geschrieben hat, also das sei der schändlichste Frieden, der da angebahnt werde. Und wie nannte das? Wladimir Hitler bzw. Adolf Hitler und Churchill wurde da bemüht. Also das absolute Gegenteil noch vor drei Tagen. Und dann gestern plötzlich die radikale Kehrtwende. Jetzt also muss es Gebietsabtretungen geben und so weiter. Freut mich aber, meine Journalistenkollegen dann irgendwann auch einschwenken auf einen vielleicht etwas realitätsnäheren Kurs. Wir schreiben ja schon seit über drei Jahren so in der Weltwoche, sind da ja von einigen da dieser ziemlich geländegängigen und wendehälsigen Journalisten auch kritisiert worden. Und jetzt also ein weiteres Beispiel, der ehrloseste Kompromiss der Weltgeschichte, so lautete da eine der Formulierungen des Kollegen. Kurzsichtig und dumm, aber eben wenige Tage später ist das Ganze nun offensichtlich wichtig. Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider stellt die Leitlinien für die AHV 2030 vor. Ein höheres Rentenalter ist nicht vorgesehen, dafür Mehrwertsteuererhöhung um 0,7%. Zusätzlich diese Steuer soll also laufend erhöht werden, vermutlich bis sie dann auf der Höhe ist der EU, 15%, dann wäre auch diese Beitrittshürde weggefallen. 23 zusätzliche Millionen schickt der Bundesrat in den Gazastreifen, damit wächst die Unterstützung an die Palästinenser auf 150 Millionen Franken. Und das löst natürlich in der Schweiz große Kritik aus, weil da natürlich auch Fördergelder fließen an jene Akteure, die das Massaker vom 7. Oktober 2023 verursacht haben. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass eben die Palästinenser selber ja Renten bezahlen an jene Terroristen, die eben da sehr viele Juden umgebracht haben und jüdische Familien also aufs Fürchterlichste misshandelt haben. Das jetzt also die Situation. Es kommen in die Schweiz übrigens, glaube ich, heute oder morgen Freitag dann noch weitere dieser sogenannten Gaza-Kinder in die Schweiz. Dass man Kindern hilft, das ist ja nachvollziehbar, aber es kommen dann natürlich auch Angehörige mit ihrer entsprechenden ideologischen anti-israelischen Einstellung. In der NZZ sehr interessant, der Historiker und Alfred Escher Biograf Josef Jung stellt sein neuestes Werk vor über den Mäzen, Buchhändler, Verleger, Antiquar Ulrico Höppli, 1847 bis 1935. Der gebürtige Thurgauer hat in Mailand ein Verlagsimperium aufgebaut, das Buch als Gesamtkunstwerk, also wirklich zu einer auch einträglichen Einkommensquelle gemacht, ist schwer reich geworden, verkehrte mit Päpsten, Bundesräten und im höheren Alter auch noch mit Benito Mussolini, was der Biograf auch kritisch anspricht. Das hätte ihm nicht zum Ruhm gereicht. Dann in der aargauischen Gemeinde Stein, Novartis, werden Stellen abgebaut, 550. Der Konzern gibt sich wortkarg, aber es habe nichts zu tun mit den Zöllen in den USA. Da gibt es einen Dämpfer für die Schweizer Luftgesellschaft in deutschen Händen, Swiss. Sie rutscht ab im Ranking der Kundenzufriedenheit. Es gibt jetzt da Erklärungen und händeringende Begründungen, aber leider lässt sich das so nicht wegdiskutieren. Der Schweizerische Fußballverband betont seine volkswirtschaftliche Bedeutung. 1,29 Milliarden Franken generiere man da an Wertschöpfung. Das müsse gewürdigt werden. Und der grüne Nationalrat Nicolas Walder rückt ja in die Genfer Regierung auf. Jetzt kommt ein neuer Nationalratskollege. Und das ist der Rudi Berli, der allerdings in Frankreich lebt, wäre dann der vierte Nationalrat im Ausland. Er sagt, ich werde auch die Grenzgänger vertreten. Dies, meine Damen und Herren, in aller Knappheit die wichtigsten Meldungen des Tages und meine jüngsten Eindrücke aus Afghanistan. Ich verabschiede mich. Genießen Sie noch einmal einen letzten Blick hier auf den afghanischen Osten hier. Wir haben eine schöne Aussicht. Wir fahren dann gleich weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen guten Tag.